Im Psalm 102 lesen wir: Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Genauen Umstände werden uns nicht gesagt hier, auch nicht, wer den Psalm geschrieben hat. Einige Ausleger nehmen an, dass er geschrieben wurde in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Aber auf jeden Fall, hier haben wir einen Verzagten oder einen Elenden, wenn er verzagt ist. Einem, dem es nicht gut geht. Jemanden, der entmutigt ist. Und Mutlosigkeit, entmutigt sein, das ist wahrscheinlich eine der Hauptstrategien des Teufels, um uns von Gott fernzuhalten oder um aufzugeben, wozu Gott uns berufen hat, alles hinzuschmeißen, Dienst, zu dem Gott mich berufen hat, meine Ehe, vielleicht sogar das ganze Leben mit Gott. Entmutigung. Und wir werden hier eine Antwort finden. Der Psalmist hat eine Antwort gefunden auf Mutlosigkeit und auf Verzagtheit, während er Gott betrachtet. Und das ist der erste Schritt, den wir hier sehen. Er schüttet dem Herrn seine Klage aus, seine Wehklage. Nicht, dass er unbedingt Gott anklagt, sondern er erzählt Gott einfach, wie es ihm geht. Und das dürfen wir tun. Ganz egal, wie es uns geht, wir dürfen mit Gott drüber reden. Herr, höre mein Gebet. Lass zu dir kommen, mein Schreien. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Bedrängnis. Neige zu mir dein Ohr an dem Tag, an dem ich rufe. Erhöre mich eilends. Also er ist bedrängt, er hat das Gefühl, Gott ist im Ferne, er spürt Gott nicht, wieder mal eine dieser Situationen. Wir können es nachvollziehen, wenn das wirklich während der Zeit der babylonischen Gefangenschaft geschrieben wurde. Der Tempel ist zerstört, die Stadt Jerusalem ist zerstört, das Volk ist rausgeworfen, verschleppt aus dem verheißenen Land. Züchtigung Gottes ist auf ihnen und sie könnten sehr leicht den Eindruck gewonnen haben, Gott hat uns verlassen, Gott hat uns vergessen. Vielleicht sind die Familien, die Verwandten, die Freunde umgekommen in dieser furchtbaren Belagerung, hingerichtet worden von dem König Nebukadnezar, sind enteignet worden, irgendwelche Heiden sind in ihre Häuser eingezogen und sie sind verschleppt. Irgendein Kaff in Babylonien. Man hat das Gefühl, Gott hat uns verlassen. Völlig entmutigt hier, verzagt. Aber er ruft zu dem Herrn. Sagt, verbirg dein Angesicht nicht. Psalm 139 lesen wir, wohin könnte ich fliehen vor deinem Angesicht? Wenn ich bis ans Ende der Erde flöhe, da bist du bei mir. Und das ist auch wahr in unserem Leben, ob wir Gott spüren oder nicht spüren, ganz egal, wo du bist heute Abend. Gott ist ja nahe, Gott ist nicht fern von dir. Und er liebt dich und er sieht dich. Und jetzt beschreibt er ein bisschen, wie es ihm geht. Sehr poetische Sprache hier. Denn wie Rauch entschwinden meine Tage. Also es verpufft, würden wir sagen, mein Leben. Meine Beine glühen wie ein Brand. Meine Gebeine glühen wie ein Brand. Ist mal richtig in die Knochen gefahren, was hier passiert ist. Wie Gras ist abgemäht und verdorrt mein Herz. Krasses Bild hier, ne, von Gras, das abgemäht wurde und das vertrocknet, das Heu wird. So fühlt er sich. Denn ich habe vergessen, mein Brot zu essen. So deprimiert, dass er zu essen vergisst. Wegen der Stimme meines Seufzens klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Wir würden vielleicht heute sagen, ich bin nur mehr Haut und Knochen. Ich gleiche der Eule der Wüste. Ich bin wie das Kreuzchen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Also nicht nur geht es ihm dreckig, er fühlt sich auch sehr einsam. Und dann noch schlimmer im Vers 9, den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde, die mich verspotten schwören bei mir. Das ist das Schlimmste, wenn man deprimiert ist, wenn es einem eh schon nicht gut geht und dann wird es noch ausgelacht dafür. Und deine Feinde, die dies nicht gut meinen mit dir, die lachen noch über dich. Sagen, die schwören bei mir. Sagen, wenn ich meinen Schwur nicht einhalte, dann soll es dir ergehen wie dem da, diesem Psalmschreiber da. Es ist ein Sprichwort geworden für jemanden, der von Gott verlassen ist, der einsam ist, der kaputt ist, am Ende ist. Denn Asche esse ich wie Brot. Trauer, Asche war ein Zeichen der Trauer. Asche auf das Haupt, Sackgewand. Also er ist sich offensichtlich bewusst, dass Gott ihn züchtigt. Bußerhaltung und einen ganzen Mund voll Asche. Asche esse ich wie Brot, meinen Trank vermische ich mit Tränen. Tiefe Depression offensichtlich, von der wir hier lesen. Vor deiner Verwünschung und deinem Grimm. Das hat zumindest den Eindruck, dass Gott ihn züchtigt hier. Und wieder, wenn es über die Gefangenschaft in Babylonien spricht, dann war das tatsächlich der Fall. Dann sagt er, denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen. Zack, 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 zack. Wie so eine Achterbahn. So ist es mir ergangen. Ich hatte Hoffnung, es ging mir gut und dann, boom, bin ich auf die Schnauze gefallen. Wir hatten Sieg eine Zeit lang und dann, boom, hat Gott zugelassen, dass unsere Feinde die Überhand haben. Und so auch. Und tief und jetzt irgendwo stecke ich in einem Loch und scheine ich komme nicht mehr raus. Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten. Ich verdorre wie Gras. Wann ziehen sich die Schatten lang? Wenn die Sonne untergeht. Er sagt, ich bin so am Ende meines Tages. Am Ende meiner Tage, würden wir sagen. Mit mir ist es aus. Ich verdorre wie Gras. Das ist ein Zustand hier. Verzagt, entmutigt. Das Gefühl, er ist von Gott verlassen. Deprimiert. Und jetzt lasst uns ansehen, was ihm meine Hilfe war in dieser Situation. Im Vers 13 sagt er, du aber Herr bleibst auf ewig, dein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist ein Schlüsselvers in diesem Psalm. Er denkt an die Ewigkeit Gottes. Ja, ich bin vergänglich, wir sind vergänglich, aber Gott selbst, wenn wir versagt haben oder wenn wir sterben, dein Plan wird erfüllt werden. Du bist nicht am Ende, du bist ewig. Wir sind wie das Gras, das am Verdorren ist, aber du bist ewig. Dein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist beständig, Gott ist ewig. Wir werden es sehr bald vergessen, wenn wir mal nimmer sind. Oder wer von euch weiß, wer die Pyramiden gebaut hat in Ägypten? Weiß auch gar nicht, Ramses, eine Cheops-Pyramide gibt es. Ne? Aber die meisten von den Typen haben wir vergessen. Die haben sich Riesenpyramiden gebaut, damit sie nicht vergessen werden. Und wer erinnert sich noch dran? Und so geht es uns Menschen, wenn du jetzt nicht gerade weiß nicht, Karl der Große bist oder Napoleon oder so jemand, an den man sich noch in ein paar hundert Jahren erinnert. Aber die meisten von uns, naja, unsere Kinder kennen uns, die Enkelkinder kennen uns. Vielleicht erzählen die ihren Kindern noch vom Uropa. Aber ich habe keine Ahnung, ich kenne nicht mal meine Urgroßeltern, wirklich. Eine Uroma kenne ich, aber was darüber hinausgeht, alle anderen kenne ich nicht. Und schon gar nicht die Ururgroßeltern. Vergessen. Chuck Swindoll hat mal gesagt, wenn du sehen willst, wie vergänglich du bist oder wie wichtig du bist, dann nimm ein Glas mit Wasser und steck deinen Finger rein und guck, wie schnell sich das Loch wieder füllt, wo du ihn rausziehst. So sind wir Menschen. Wir sind vergänglich. Wir sind schwach. Aber im Gegensatz dazu, er schaut auf Gott und er sagt, Gott, du bist ewig. Und dein Gedächtnis ist von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst aufstehen, wirst dich ziehen und erbarmen. Denn es ist Zeit, ihn zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Gott wird gnädig sein und Gott hat durch den Propheten Jeremia gesagt, 70 Jahre in der Verbannung und dann wird er sich wieder erbarmen seinem Volk und es zurückbringen. Also selbst wenn ich jetzt einer bin, der hier vergeht und der hier in der Gefangenschaft stirbt, Gottes Plan ist nicht zu Ende. Nicht zu Ende mit Gottes Volk, denn Gott ist ewig. Ich bin nur so ein Tröpfchen, aber Gott ist ewig. Und er wird aufstehen und er wird sich Zions, das ist Jerusalem, erbarmen. Denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen. Sie haben Mitleid mit seinem Schuld. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten, alle Könige der Erde, deine Herrlichkeit. Denn der Herr wird Zion aufbauen und es wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich wenden zum Gebet der Verlassenen. Ihr Gebet wird er nicht verachten. Wenn du das Gefühl hast, Gott hat mich verlassen, mit mir ist es aus. Gott sagte hier, dein Gebet wird er nicht verachten. Dies sei aufgeschrieben für das künftige Geschlecht und ein neu geschaffenes Volk soll Jahwe loben. Ich glaube, er blickt hier weit in die Ferne. Gott hat Israel zurückgebracht nach der babylonischen Gefangenschaft. Das hat sich erfüllt. Aber er schreibt hier auch von einem neu geschaffenen Volk. Das soll Jahwe loben. Ich persönlich glaube, er spricht hier von der Gemeinde. Nicht nur Israel, sondern auch die Heiden sollen hinzukommen. Und im Epheserbrief steht, dass er aus den beiden eins gemacht hat, ein neues Volk. Es gibt keine Trennung mehr. Da ist nicht Jude, da ist nicht Heide. Nee, wir sind ein neues Volk in Jesus Christus. Und wir loben den Herrn heute. Wir sind Erfüllung dieser Verheißung. Ein neu geschaffenes Volk soll Jahwe loben. Denn der Herr hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums. Er hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde, um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu lösen die Kinder des Todes, damit man den Namen des Herrn verkündige in Zion und in Jerusalem sein Lob, wenn die Völker sich alle versammeln und die Königreiche, um den Herrn zu dienen. Er hat meine Kraft gebrochen auf dem Weg. Er hat verkürzt meine Tage. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Wieder der Kontrast, meine Tage, deine Jahre. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Letztes Mal drüber gesprochen. Gott hat alles geschaffen, was existiert. Und wieder, ich bewundere deinen unheimlich großen Glauben, wenn du glauben kannst, dass es durch Zufall entstanden ist, an die Schöpfungskraft des Zufalls. So einen Glauben bewundere ich. So einen Glauben habe ich nicht. Aber dass Gott die Erde gemacht hat, das kann ich glauben, das macht Sinn. Wir sehen den Plan eines unheimlich intelligenten und kreativen Schöpfers überall. Und es ist noch wunderbarer, wenn wir darüber nachdenken, dass er das alles für uns gemacht hat, das ist, was die Bibel uns sagt. Damit er uns einen Platz geschaffen hat, an dem er uns begegnen kann, dem wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Platz, der uns entspricht. Wunderschöne Garten am Anfang. Und ja, die Schöpfung ist gefallen, aber wenn wir uns umschauen, ist wunderschön, oder die Herbstlandschaft jetzt. Oder einen Sonnenuntergang zu betrachten. Oder auf einem Berg zu stehen oder an einem Strand zu stehen. Obwohl die Schöpfung gefallen ist, es ist noch immer so wunderbar. Und das hat er für uns gemacht. Wieder erinnert sich an die Ewigkeit Gottes. Du hast die Erde gegründet. Ist alles handgemacht von dir. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten, wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist dasselbe und deine Jahre enden nicht. Die Söhne deiner Knechte werden wohnen bleiben, ihre Nachkommen werden vor dir Bestand haben. Also selbst wenn wir eines Tages sterben und auch alle Feinde werden sterben, die, die sie verschleppt haben, aber der Herr wird bleiben. Du bist dasselbe und deine Jahre enden nicht. Und das ist unsere Hoffnung, oder? Gerade wenn wir an so einem tiefen Punkt sind in unserem Leben, wir können zu Gott aufschauen und sehen, ja, er ist ewig. Und ja, er sitzt auf dem Thron. Und er wird seinen Plan vollbringen. Und wir wissen, was sein Plan für die ist, die in Jesus Christus sind, die an Jesus glauben. Wir wissen, dass er uns verherrlichen wird, dass wir die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen werden. Und es gibt uns Perspektive. Also ist unsere Hoffnung. Wenn wir rausschauen aus unserem Loch, in dem wir drin sitzen und Gott sehen als den ewigen Gott, den Schöpfer, der alles in seiner Hand hat. Psalm 103. Einer meiner Lieblingspsalmen. Ein wunderbarer Lobpreispsalm, vielleicht der Lobpreispsalm schlechthin. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Preise den Herrn, meine Seele. Psalmist spricht ja zu sich selbst. Sehen, er ist ja als ganzer Mensch involviert. Er spricht hier zu seiner Seele. Er sagt, preise den Herrn. Warum denkt ihr, sagt er das? Ja, weil er sich offensichtlich gerade nicht danach fühlt, Gott zu preisen. Kennt ihr so Gefühle? So Zeiten, wo du überhaupt keinen Bock hast, Gott zu preisen, wo es für dich vielleicht irgendwie so ein bisschen trocken ist, das Ganze, und ach ja, ich glaube schon an Gott und ich glaube, dass er da ist und es läuft so dahin, mein Christenleben. Hey, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Preise den Herrn. Und er fängt an, all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Lobpreis ist nicht nur was Äußeres, sondern es fängt im Herzen an. Eine Herzenshaltung, eine lobpreisende, dankende, anbetende Haltung im Herzen. Da fängt es an. Das andere ist ja nur ein Ausdruck wirklich von einer Herzenshaltung. Aber es fängt im Innern an. Preise den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Ihr wisst, der Name steht für das, wer jemand ist in der Bibel. Also preise den Herrn für das, wer er ist. Das ist wichtig. Wir wollen Gott nicht nur preisen für das, was er uns gibt oder weil wir was bekommen möchten, so als Bestechung, sondern er ist es wert, dass wir ihn preisen und anbeten wegen dem, wer er ist. Und er wird hier einiges von Gott beschreiben. Wir haben einen wunderbaren, einen Anbetens werden, Gott. Ich meine, wenn wir fertig sind mit dem Psalm und du fühlst dich noch immer nicht danach, Gott zu preisen und Gott anzubeten, dann weiß ich auch nicht, wie man dir noch helfen kann. Er muss dein Herz aus Stein haben. Ein wunderbarer Gott, wenn wir uns nur vor Augen halten, wer er ist. Und dann sagt im Vers 2, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ist das Zweite, Gott ist nicht nur anbetenswürdig für das, wer er ist, sondern auch für das, was er für uns getan hat. Und er hat unglaublich viel getan, Wohltaten, Taten, die wir nicht verdienen. Er hat uns Gutes getan. Und die größte von ihnen ist wahrscheinlich im Vers 3, der da vergibt alle deine Sünden. Und der da heilt alle deine Krankheiten. Ist parallel hier, Sünden und Krankheiten. Preise den Herrn, meine Seele. Er spricht hier über die Seele, er spricht über innere Dinge. Und wir sind krank durch Sünde und unsere Seele kann auch krank werden, oder? Aber vergib deine Sünde. Es ist unglaublich. Ein heiliger, perfekter Gott, aber er vergibt unsere Sünde, dass wir nicht perfekt sind, wenn wir auf Jesus vertrauen. Er vergibt uns. Das ist gewaltig. Wir haben eigentlich Gericht und Verdammnis und ewige Trennung von ihm verdient, aber er vergibt uns. Das ist riesig. Das ist riesig, dass ein sündiger Mensch, und das sind wir alle, oder? Wer sagt, er hat nicht gesündigt, der betrügt sich selbst, sagt uns der Apostel Johannes, der macht sich selbst was vor, der belügt sich selbst. Hey, wir alle haben schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Wir können nicht mal unsere eigenen Maßstäbe halten, noch viel weniger Gottes Maßstäbe. Wir haben nicht immer Gott an erste Stelle gesetzt in unserem Leben und ihn mit allem geliebt, was wir haben, und unseren Nächsten wie uns selbst. Wir haben uns die meiste Zeit mehr geliebt und allzu oft auf ihn vergessen. Und wir verdienen Gericht eigentlich dafür und Trennung von Gott. Aber es ist unglaublich, dass dieser heilige, perfekte Gott, der so riesig ist, wir haben im letzten Psalm gerade drüber gelesen, er ist ewig. Wir sind zeitlich, wir sind 70, 80, 90, 100 Jahre, wenn es hochkommt. Er ist ewig. Hunderte, Billionen, Milliarden, Trillionen von Jahren, Gott wird immer noch da sein. Und dasselbe. Er ist unvergänglich. Wir sind vergänglich. Gott ist allmächtig. Er hat alles, was existiert, geschaffen. Handgemacht von ihm, haben wir vorhin auch gerade gelesen. Wir können ganz begrenzt in unserem kleinen Rahmen Dinge schaffen. Aber Gott ist allmächtig, er kann alles tun, was er will. Er ist allwissend. Er ist perfekt. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist heilig. Und wirklich, dass wir als sündige Menschen Gemeinschaft mit ihm haben können. Und dass ihm wirklich was an uns liegt, das ist unglaublich. Obwohl wir seine Gebote gebrochen haben. Obwohl wir ihn so oft ignoriert haben. Ich meine, was macht ihr, wenn irgend so eine Mücke, so ein Moskito euch sticht? Was macht ihr dann? Oder so eine Fliege euch nervt? Was macht ihr? Das sind wir. Gott ist im Vergleich zu uns, zur Fliege, noch viel, viel größer und viel, viel heiliger, und unsere Sünde ist in seinen Augen noch viel irritierender und viel anstößiger als irgendeine Stechmücke für uns, so eine Schnake. Was könnte Gott mit uns tun, Wenn wir sündigen, ne, könnt neu anfangen, wenn er wollte. Hat er Mose einige Male angeboten. Aber er tut es nicht. Er vergibt uns unsere Sünden. Das ist unglaublich. Ich vergebe keine Schnage, die bei mir im Schlafzimmer ist. Das ist ja Todesurteil. Ich kann nicht schlafen, solange so ein Vieh da rumschwirrt. Aber Gott vergibt mir. Das ist unglaublich. Dass er da vergibt alle deine Sünde. Alle. Nicht nur manche. Nicht nur ein bisschen, nicht nur halb. Und dann in 10 Jahren grabt das wieder aus. Oder im letzten Gericht. Nee, alle deine Sünden, deine ganze Lebensschuld. Wann hat Jesus für deine Sünden bezahlt? Vor 2000 Jahren, ne? Bevor du noch irgendeine von denen begangen hast. Jesus hatte schon bezahlt dafür. Und wenn du auf Jesus vertraust, vergibt er dir alle deine Sünden. Und Gott behandelt dich so, als hättest du nie gesündigt. So, als hättest du es nicht getan. Das ist unglaublich. Der vergibt all deine Sünden und heilt all deine Krankheiten. Das ist wahrscheinlich geistig gemeint. Haben hier Parallelismus. Krankheiten sind ein gutes Bild für Sünde. Aber auch allzu wörtlich. Wir können es auch wörtlich anwenden und sagen, Gott heilt unsere Krankheiten. Er tut es, oder? Wir krank sind in unserem Geist, in unserer Seele. Wie oft hat Gott uns ermutigt und neu aufgebaut und ist uns begegnet, hat uns getröstet. Selbst physisch. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon wehgetan habe und immer wieder werde ich geheilt. Gott repariert mich, er hat mich so geschaffen. Das ist auch was Unglaubliches, oder? Wirklich, jemand, der glauben kann, dass das durch Zufall entstanden ist, ist unglaublich, ich kann das ja glauben. Stell dir vor, ein Auto. Fass eine Beule rein, oder noch besser, dein Schatz fährt eine Beule rein. Und du kannst sagen, oh, macht nichts, wir stellen es in die Garage und ja, morgen oder übermorgen ist wieder gut. Es repariert sich von alleine. Ja, das ist nicht super. Aber Gott hat uns so geschaffen. Und Gott heilt. Und manchmal heilt Gott auf natürlichem Wege, manchmal gebraucht er Ärzte und Arzneien. Und denkt dran, wie oft ihr schon krank wart in eurem Leben und wir sind noch immer nicht tot. Wir sind noch immer hier. Gott hat immer wieder geheilt. Manchmal heilt Gott übernatürlich, dass er wirklich Wunder tut. Und ich habe beides erlebt in meinem Leben. Große Frage ist natürlich, heilt Gott alle? Ja, Gott heilt alle. Manchmal hier in dieser Zeit, alle in der Ewigkeit. Zumindest alle, die auf Jesus vertrauen. Aber er heilt nicht immer hier, oder? Warum? Das weiß er allein. Aber er ist ein heilender Gott, ein vergebender Gott, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Also auch wieder hier Erlösung. Er schenkt uns ewiges Leben. Er erlöst uns aus der Grube, aus dem Grab, aus Verdammnis, aus der Hölle. Und er krönt uns mit Gnade und Erbarmen. Er krönt uns. Krone ist Schmuck, dein Herrschaftssymbol. Gott beschenkt uns mit etwas Wertvollem. Er gibt uns Positionen, die wir gar nicht verdienen. Er krönt uns mit Gnade und Erbarmen. Es ist die Krone, die er uns aufsetzt. Gnade und Erbarmen. Erbarmen, Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst eine Strafe nicht, die du eigentlich verdienst. Gnade setzt noch was drauf. Du kriegst darüber hinaus etwas geschenkt, was du nicht verdient hast. du hast mich beleidigt und ich schenke dir Barmherzigkeit, ich weiß nicht, bin nicht fies zu dir oder hau dir keine rein oder mach dir nicht irgendwas Schlechtes zurück, das wäre vielleicht das, was du verdient hättest. Gnade ist, ich lade dich darüber hinaus noch auf ein Eis ein. Du beschimpfst mich, ich sage, oh komm, ich habe dich lieb. Ich lade dich ein, hier, ich beschenke dich. Das ist, was Gott mit uns tut. Gnade, unverdiente Gunst und Barmherzigkeit. Das ist, wie Gott mit uns wirkt. Das ist sein Wesen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Der uns Gutes schenkt. Wir vergessen das also oft. Wir sind so vergessliche Menschen. Deswegen sagt er hier, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Weil wir sehr vergesslich sind. Wir nehmen Dinge oft selbstverständlich nach einer gewissen Zeit. Dass Jesus uns erlöst hat, anfangs, wow, wir sind vom Hocker gerissen, wir brennen, wir sind begeistert, wow, so beeindruckt von seiner Vergebung und von seiner Liebe. Und dann leben wir 20 Jahre mit ihm und es ist normal geworden. Wir hören, Jesus hat dich erlöst, Jesus ist gestorben für dich und sagen, ja, das stimmt, Theologie haben wir ja gut im Kopf. Wir müssten eigentlich springen jedes Mal und sagen, ja, Halleluja, preis dem Herrn, wow. Aber wir gewöhnen uns dran. Gott schenkt uns einen Partner und boah, wir sind begeistert und verliebt und bringen jede Woche Blumen nach Hause. Wir sind so dankbar. Und ich bin so dankbar für meine Frau. Und nach einer Zeit lang ist es normal, dass sie da ist. Und wir nehmen es als selbstverständlich. Vergessen die Blumen. Vielleicht immer öfter. Und dasselbe tun wir mit den Kindern. Und mit den Geschwistern. Mit der Gemeinde. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Dass wir ein Auto zu fahren haben. Es wird normal. Wir gewöhnen uns an die Segnungen Gottes. Und irgendwann beten wir nur mehr, wenn es nicht mehr so läuft, wie wir es uns wünschen. Und, ah Gott, warum machst du das und das und beschweren uns? Aber wir vergessen zu danken. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dank dem Herrn für das, was er dir gegeben hat. Und das ist auch wieder so wirklich was, was unsere Perspektive richtig ausgerichtet hält. Wenn wir dankbare Menschen sind, die aufstehen jeden Morgen und Gott Danke sagen für den neuen Tag. Danke, dass ich atmen kann. Danke, dass ich sehen kann. Danke, dass ich reden kann. Danke für meine Frau, dass ich nicht allein sein muss. Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass ich genug zu essen habe. Sogar zu viel. Guck mal hier. Mehr als ich brauche. Überfluss. Dann habe ich noch mehr Geld auf dem Konto, als ich ausgeben kann. Bleibt sogar noch was übrig. Ich habe ein Sparbuch. Oder ein Tagesgeldkonto oder wie immer ihr euer Geld anlegt. Mehr als wir brauchen. Überfluss. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann bringt das eine gute Balance in unser Leben. Ja, dann gibt es immer noch Dinge, die nicht so gut laufen. Aber wir sitzen immer so in diesem Loch drin und haben diese Tunnelperspektive. Oh Gott, wo bist du? Und alles ist kacke und nichts läuft richtig und ich armes Würstchen. Hey, guck mal Fernsehen und schau dir die Kinder an, die am Verhungern sind in Afrika oder diese Flutkatastrophen oder Kriege und dann vergleicht es damit, wie gut es dir geht, wie arm du wirklich bist. Die Wahrheit ist, wir sind reich beschenkt von Gott. Über alle Maßen hinaus. Ich meine, das Größte ist wirklich unsere Erlösung, die Vergebung, die wir haben, die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, diese ewige Hoffnung und Perspektive, die wir haben, dürfen aber darüber hinaus noch so viel Gutes und Gutes und Gutes und Gutes, was Gott in unser Leben reingießt und aufhäuft und wir sind so unglaublich reich gesegnet, materiell und geistlich und emotional und mit Beziehungen. Wow. Der mit Guten sättigt dein Leben. Wir können wirklich alle satt sein. Wir sind so beschenkt. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Das erinnert uns an Psalm 40. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Gott schenkt uns neue Kraft, er schenkt uns Gnade für jeden neuen Tag. Seine Barmherzigkeit ist neu, jeden Morgen für uns. Jeden Morgen eine neue Portion Gnade für den Tag. Da kannst du weitergehen, kannst weiterleben. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Gott hat besonders die Unterdrückten auf seinem Herzen. Hier persönliche Segnungen. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und er spricht über nationale Segnungen des Volkes. Die sollen ihn preisen. Und dann am Ende wird er aufhören bei den Engeln und der ganzen Schöpfung, die den Herrn preisen sollen und anbeten sollen. Vers 7, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Auch wieder Gnade. Gott wählt sich ein Volk, das schwächste Volk, das niedrigste Volk. Einfach um es zu beschenken. Einfach um ein Zeichen zu setzen für alle Menschen in dieser Welt, wie gut er ist. Und wie wunderbar es ist, mit ihm zu leben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Als Mose gesagt hat, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit, ich will dich sehen. Gott gesagt, ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. Das, wie ich bin, was meine Person ausmacht, meinen Charakter. Und er sagt, er ist barmherzig. Das ist, wie Gott ist, er ist barmherzig. Ja, Gott wird richten. Er ist heilig und als heiliger und gerechter Gott muss er Ungerechtigkeit und Sünde richten. Aber er möchte das nicht, er tut es nicht mit Freude. Manche Leute haben so eine Gottesvorstellung von diesem Sadistengott, der im Himmel sitzt und guckt, ob irgendjemand was falsch macht und dann freut er sich drüber. Das ist nicht unser Gott. Nee, er ist barmherzig. Er will nicht richten und er ist so weit gegangen, dass er sich selbst aufgeopfert hat in Jesus Christus, damit er uns nicht richten muss. Er hat sich selbst, wenn wir so sagen wollen, gerichtet. Gott, der Vater, hat Gott, den Sohn, die zweite Person des dreieinigen Gottes, gerichtet für unsere Schuld, damit er uns nicht richten muss. Wir denken oft wenig dran, was es für einen Vater bedeutet hat, seinen Sohn zu richten. Denken öfter mal dran, was es für Jesus bedeutet haben muss, die Sünden der ganzen Welt, unseren ganzen Schmutz zu tragen und wirklich so ertränkt zu werden in der Jauche unserer Sünde, die er vom ganzen Wesen mit allem, was er ist, verabscheut. Aber was muss es für Gott, den Vater, bedeutet haben, seinen Geliebten, seinen einzigen Sohn zu richten auf diese Art und Weise? Mit der ganzen Strafe, die wir verdient haben. Alle Menschen aller Zeit. Deine Sünden und die Sünden von Hitler und Stalin und Pol Pot und wie sie alle heißen. Ganzen Neid und die Habsucht und Mord und Totschlag und Vergewaltigung und Kindesmissbrauch. All diese Sünden und für all das ist Jesus gerichtet worden. Ich meine, was für eine Strafe würde Hitler verdienen? Eurer Meinung nach, was würdet ihr mit ihm tun? Was würdet ihr mit uns tun? Jesus hat die Sünden von allen Menschen zu aller Zeit getragen. Es war kein leichtes Gericht. Was muss es bedeutet haben für einen Vater? Seinen geliebten Sohn zu richten für das, was er nicht verbockt hat, sondern du und ich. Wo so weit ist er gegangen, so barmherzig ist er. Das ist seine Natur. Er ist barmherzig, er will nicht richten. Und wirklich, wenn du gerichtet werden willst von Gott, wenn du in die Hölle gehen willst, dann musst du ums Kreuz herumgehen. Gott hat es nicht einfach gemacht. Steht ein Kreuz auf deinem Lebensweg. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen und Vergebung zu finden. Und Jesus als deinen Stellvertreter anzunehmen. Er ist barmherzig und er ist gnädig. Gnädig, er ist ein Gott, der gerne beschenkt, unverdiente Gunst gibt. Uns Kindern, die wir ungehorsam sind und nicht das sind, was wir sein sollen, sein Herz ist uns zu beschenken. Wie geht's euch Eltern, wenn eure Kinder so einen Tag haben, wo sie nur ungehorsam waren und das Gegenteil von dem gemacht haben, was ihr ihnen sagt und immer nein, nein, nein und einfach unmöglich sich benommen haben und wirklich schlimme Dinge getan haben, vielleicht geklaut haben und Geschwister geärgert haben und Lehrer irgendwo missachtet haben und nicht geachtet haben. Und was macht ihr mit euren Kindern an so einem Tag? Freuen wir uns schon drauf. Das sind die Tage, auf die wir uns nicht freuen, glaube ich. Aber wie reagieren wir Menschen an solchen Tagen? Wahrscheinlich frustriert und... Aber Gottes Herz ist noch immer uns zu beschenken. Das ist wirklich, wer wir sind. Wir sind so ein Kind, was sich so unmöglich aufgeführt hat. Und Gott ist ein Gott, der sagt, komm, ich hab dich lieb. Ich zücke dich, weil es notwendig ist. Weil ich möchte, dass du heil bist, dass du dein Leben nicht zerstörst. Aber mein Herz ist eigentlich, dich zu beschenken. Und so komm, du warst nicht das, was du hättest sein sollen, aber... Komm, ich lade dich ein auf ein Eis, bildlich gesprochen. Ich kaufe dir was Schönes. Ich mache dir eine Freude. Ich überschütte dich mit Segen. Das ist das Herz unseres Gottes. Das ist sein Herz, das ist sein Charakter. Gnade und Barmherzigkeit. Langsam zum Zorn. Langsam. 400 Jahre. Hat er Geduld gehabt mit den Kananitern, die furchtbar pervers waren, die ihre Kinder geopfert haben, irgendwelchen furchtbaren, perversen Götzen. 400 Jahre. Über 1000 Jahre der Nation Israel. Gott ist langsam zum Zorn. Seid ihr nicht froh? Wenn Gott schnell... Wer aufbrausend, dann werden wir alle nicht mehr hier. Aber es ist langsam zum Zorn. Gnädig, barmherzig und groß an Gnade. Das ist unser Gott. Das ist sein Charakter. Das ist, wie er ist. Das ist sein Herz auch dir gegenüber. Was ist denn, wie euer Gottesbild ist? Manche Leute sehen Gott so, ja, Jesus ist für uns gestorben und wir haben so den Eindruck, naja, Gott will uns eigentlich strafen und dann kommt Jesus und sagt, oh, oh Vater, halt mal, ich habe bezahlt für ihn. Und Gott sagt, okay, weil du bezahlt hast. Nee, das ist nicht das Herz unseres Gottes. Gott sagt, oh ja, danke Jesus, dass du bezahlt hast. Danke, mein Sohn, du bezahlt hast, dass ich nicht richten muss. Dass ich Gnade geben kann, dass ich beschenken kann, weil das ist mein Herz. Das ist, was ich tun will. Euch Eltern macht es nicht Spaß, eure Kinder zu züchtigen, oder? Und zu bestrafen. Beschenkt sie lieber, das macht viel mehr Spaß. Das ist das Herz unseres Gottes. Er hat ein Vaterherz im besten Sinn des Wortes. Er ist das Vorbild für alle Väter eigentlich. Wir lesen gerade ein Buch, da geht es um Erziehung, die auf Gnade beruht. Und das geht davon aus, sagen, wie erzieht Gott uns? Er ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er ist keiner, der lange irgendwas festhält, mit sich rumträgt. Ein Ehemann hat mal zu einem anderen gesagt, meine Frau ist historisch. Sagt er, wie historisch? Du meinst wohl hysterisch? Nee, historisch, die bringt immer alte Sachen wieder hoch. So sind wir Menschen manchmal, aber Gott ist nicht so. Er wird nicht immer rechten, er wird nicht ewig zürnen. Vers 10, wir müssen ein bisschen schneller machen, sonst sitzen wir in einer Stunde noch da. Das ist ein wunderbarer Psalm. Wirklich nachzudenken, wie unser Gott ist. Ein wunderbares Bild von ihm, wunderbar. Wow. Ich meine, wenn du das wirklich begreifst, was hier steht, dann musst du ihn einfach lieb haben. Was sollst du sonst tun? Wie kannst du gegen Liebe rebellieren, gegen Gnade, gegen Barmherzigkeit? Vers 10, wieder seine Barmherzigkeit, er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Gott könnte uns immer mehr richten, als er es tut, immer mehr züchtigen, er hat immer mehr Grund. Aber er hat zurückgehalten. Denn so hoch der Himmel über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und hier haben wir eine Bedingung, die ihn fürchten. Gott schenkt seine Gnade nicht allen Menschen, sondern denen, die ihn fürchten, die Ehrfurcht vor ihm haben. Und Jesus hat gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Für uns im Neuen Testament, Gott ist übermächtig seiner Gnade über denen, die auf Jesus vertrauen, sich Jesus anvertraut haben, die Gott ehren. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und guck mal, ich mag diese zwei Worte nebeneinander. Übermächtig und Gnade. Ist das nicht schon so ein Bild von überwältigt sein, von übergroßer Gunst, einfach beschenkt zu sein, von den Socken zu sein? Er ist übermächtig mit seiner Gnade. Ganz egal, was du getan hast, wie schlimme Dinge du getan hast in deinem Leben, er ist übermächtig mit seiner Gnade. Seine Gnade ist größer. Das Werk Jesu reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, wenn wir nur zu Jesus kommen damit und sein Kreuz lassen. Und er ist übermächtig mit seiner Gnade. Und selbst wenn ich an die Zeiten denke, wo ich wirklich Gott ungehorsam war und er mich züchtigen musste, war immer noch mit so viel Sanftheit und so viel Gnade und noch so viel Schutz dabei. Und wow, er hätte es tun können, was ich mit der Schnake mache. Aber nee, er ist so behutsam und er versucht so zärtlich und so liebevoll uns auf den rechten Weg zurückzubringen. Wow, so hoch die Himmel über der Erde sind. Ihm fehlen fast die Worte. Er versucht jetzt den größten Kontrast zu finden, den er finden kann. Wie hoch ist der Himmel über die Erde? Wie hoch kannst du ins Weltall fliegen, bis du in den Himmel kommst? Keine Ahnung. Milliarden von Lichtjahren, Billionen von Kilometern. So hoch der Himmel über die Erde ist, billig gesprochen. So übermächtig ist seine Gnade, seine unverdiente Gunst über denen, die ihn fürchten. Das war jetzt nach oben, die Vertikale, horizontal gesprochen. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen, unsere Sünden. Wie lange kannst du nach Westen gehen? Unendlich lang, ne? Er sagt hier nicht wie Norden und Süden. Wenn du irgendwann mal zum Nordpol kommst, dann gehst du nach Süden, ne? Das hätte ja ein Ende. Aber nach Westen kannst du ewig gehen. So weit hat er deine Sünde von dir entfernt. Durch Jesus Christus. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das Vaterherz Gottes. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Er kennt unsere Schwachheit. Wir vergessen es oft, wir nehmen uns oft zu wichtig. Aber er weiß, dass wir nur Staub sind. Und wenn wir es chemisch betrachten wollen, unser physischer Leib besteht tatsächlich aus denselben Elementen wie der Staub, wie die Erde. Der Mensch wie Gras in seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennen sie nicht mehr. Die Vergänglichkeit des Menschen hier, wie eine Blume, die von einem heißen Föhn, von einem heißen Wüstenwind verdorrt wird und nicht mehr ist. Vers 17, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wieder ein Kontrast. Wir sind vergänglich, aber Gott und seine Gnade währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deswegen sind wir in Jesus ewig gerettet. Es gibt nicht irgendwo mal in der Ewigkeit, in ein paar hundert Billionen von Jahren, einen Punkt, wo Gott sagt, naja, es ist genug Gnade, jetzt werden wir die Sünden mal wieder hochgraben und jetzt haben wir nochmal einen Gerichtstag. Das wird nie passieren. Soweit Westen vom Osten entfernt ist, hat er die Sünden entfernt. Seine Gnade währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Oh ja, du kannst darauf vertrauen, dass Gott auch deinen Kindern gerecht sein wird und gnädig sein wird und barmherzig sein wird und dass er ihnen nachgehen wird und sie züchtigen wird, wenn sie missbauen und versuchen wird, sie auf den richtigen Weg zu bringen und sie zu lieben und ihnen eine Hoffnung zu geben. Wow! Und das ermutigt mich, Kinder zu haben in einer Welt wie dieser. Ich meine, man trifft manchmal Leute, die sagen, nee, wir haben keine Kinder, weil mit der Welt geht's bergab, es wird immer schlimmer. Wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht. In so einer Welt kann man keine Kinder gebären. Nee, ich habe die Zusage Gottes, selbst wenn ich nicht mehr da bin und für meine Kinder sorgen kann, Gott wird ihnen gnädig sein und er wird ihnen barmherzig sein und er wird gerecht sein bis zu den Kindern. Er ist ewig. Er wird für sie da sein. Für die, die seinen Bund halten, die denn in neuen Bund eingetreten sind, weil sie auf Jesus vertraut haben und das, was er für uns getan hat. Die seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Und es hat Jesus gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Das wird ihr Herz sein. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Wie der Gott, der allmächtige Herrscher über das ganze Universum, über alles, was existiert. Er hat alles in seiner Hand, er hat alles unter seiner Kontrolle. Sein Thron reicht von einem Ende des Universums bis ans andere. Es gibt nichts, was seiner Kontrolle und seiner Herrschaft entgeht. Er ist absolut souverän. Könnte ich auch eine Stunde drüber predigen. Haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Vers 20, jetzt weitet er den Kreis aus. Es ist nicht genug, dass wir ihn preisen, dass ich ihn preise und als Nation, als Volk, sondern preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Auch ihr Engel, ihr preist den Herrn. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen. Parallelismus hier, dasselbe wird mit anderen Worten gesagt. Ihr seine Diener, das ist, was Engel sind, die er seinen Willen tut. Und wir können das auch ausweiten auf uns, die wir Gott dienen. Lass uns Gott preisen. Und dann zum Schluss, Vers 22, preist den Herrn alle seine Werke. Alle Schöpfung preise den Herrn an allen Orten seiner Herrschaft. Und wo herrscht er überall, haben wir gerade gelesen? Überall. Ganze Schöpfung. Seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft und dann macht das wieder persönlich. Weil wir haben nur Herrschaft über uns, oder? Und dann macht es persönlich. Ja, Gott, du verdienst Anbetung und Lobpreis von der ganzen Schöpfung. Aber es wird persönlich, was mache ich? Das Interessante ist, alle Geschöpfe nehmen ihren Platz ein. Es gibt nicht irgendeine Pflanze, die sagt, nee, ich will nicht so wachsen, wie du willst, Gott. Oder irgendein Tier, das sagt, nee, ich will aus der Schöpfungsordnung ausbrechen. Das sind nur wir Menschen, die eine Entscheidung haben. Preise den Herrn, meine Seele. Wirst du Gott preisen heute Abend, diese Woche, jeden Tag? Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wir haben jeden Grund, ihn zu preisen und ihn zu danken und ihn anzubeten, jeden Tag. Er ist wunderbar. Er ist das Beste, was uns je passieren konnte. Es gibt keinen besseren Gott als ihn. So gnädig, so barmherzig, so liebevoll. Wow. Lass uns beten. Lieber Vater, die Zeit reicht nicht aus, um zu staunen über deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Und Herr, dein Wort sagt uns, dass du bis in alle Ewigkeit deine Gnade wirst erweisen an denen, die dir vertrauen. Und Herr, du sagst, durch Paulus dem Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Und darum bitte ich dich für jeden von uns, Herr, dass wir Menschen sind, die beeindruckt sind von dir. Dass wir Menschen sind, die ein richtiges Gottesbild haben. Sehen, wie gnädig, wie barmherzig du bist. Ja, du bist auch heilig, Gott, und ein gerechter Richter. Aber Herr, du bist so geduldig mit uns. Du beschenkst uns über alle Maßen. Du bist so gnädig, Herr. Wir sind einfach beeindruckt von dir. Und ich bitte dich, Herr, halt uns in dieser Haltung durch die ganze Woche, dass wir jeden Morgen, an dem wir aufwachen, sagen, danke, Herr. Danke, 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 dass du mich so liebst. Danke für deine Vergebung und deine Gnade. Und all das Gute, was du mir schenkst. Möge das unser Leben prägen, Herr. Und möge das andere Menschen anziehen zu dir. Weil es gibt nichts Besseres. Du bist das Beste, was uns passiert ist in unserem Leben. Danke, dass wir dich kennen dürfen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wow, was für ein Psalm, ha? Habt ihr noch was, was ihr teilen wollt?